Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Indien ist einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Auch der indische Aktienmarkt wächst und hat sich in den vergangenen 20 Jahren zum fünftgrößten Aktienmarkt der Welt entwickelt. Welche Branchen dominieren den indischen Aktienmarkt? Wie können Anlegerinnen und Anleger investieren? Und welche Chancen und Risiken gibt es? Die Börse Indien, ein Thema, das sich eine Leserin der Perspektiven am Morgen gewünscht hat. Und diesen Wunsch erfüllen wir sehr, sehr gerne. Wir, das sind Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, nach den USA, China, Japan und Hongkong ist Indien der fünftgrößte Aktienmarkt und mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 4 Billionen US-Dollar auch deutlich größer als der deutsche Aktienmarkt. Das ist schon beeindruckend für ein Schwellenland, oder?
Ja, da sieht man die Entwicklung, die Indien genommen hat. Es hat einige große Unternehmen, vor allen Dingen auch Konglomerate, die ja auch durchaus Weltbedeutung erlangt haben. Und insofern drückt sich das dann natürlich auch in der Börse aus. Man muss allerdings dazu sagen, dass der indische Markt sicherlich alles andere als preiswert bewertet ist.
Ich habe gelesen, dass der indische Aktienmarkt seit 2003 von 1% der globalen Aktienmarktkapitalisierung auf eine Gewichtung von 4% gestiegen ist. Also das merkt man ja dann wahrscheinlich auch in allen Fonds und ETFs, in Portfolios von Profis, dass Indien da wirklich Gewicht erlangt hat.
Genau, Indien tritt auch selbstbewusster auf in der Welt. Also man sieht das schon, es ist ja mittlerweile die bevölkerungsreichste Nation der Welt. Man hat China hier überholt. Und insofern, ja, geht man voller Selbstbewusstsein voran, hat große Konglomerate, hat gerade auch in Energiefragen, also wenn ich an Ölraffinerierung denke, an Technologie, aber auch in der Finanzwirtschaft bedeutende Unternehmen. Und das zeigt man dann auch voller Stolz. Also in Indien findet tatsächlich eine Entwicklung statt, die ausgesprochen interessant zu verfolgen ist.
Und man glaubt eben auch, dass das Wirtschaftswachstum weiter so kräftig anziehen wird?
Ja, ich glaube ja, dass Indien durchaus auch zweistellig real wachsen könnte, wenn man denn sich durchringen könnte, mehr Infrastruktur auszubauen und ähnliche Dinge zu machen. Da ist Indien aber eben eine Demokratie. Man hat rund 30 Parteien im Parlament, die werden zum Teil sehr regional geführt und deswegen ist es schwierig, wirklich große Projekte, Autobahnen oder ähnliches, Häfen durchzuführen. Sollte das kommen, wie gesagt, könnte Indien sicherlich noch sehr viel stärker wachsen. Das Wachstum im ersten Quartal lag bei 7,4%, also auch sehr ordentlich, hat deutlich die Erwartungen von 6,4% übertroffen. Fürs Gesamtjahr wird mit ungefähr 6,5% gerechnet. Hier muss man aber jetzt ein bisschen aufpassen, was die amerikanische Administration mit Zöllen macht. Denn Indien ist ja ein BRICS-Land, wie man weiß. Indien raffineriert auch russisches Öl und da hat ja die amerikanische Administration momentan ein Auge drauf geworfen. Insofern könnte es sein, dass Indien mit höheren als den 26% Zöllen belegt wird, die im Moment oder am Liberation Day angedroht worden sind. Und das würde dann natürlich das indische Wachstum beeinflussen und könnte es vielleicht sogar unter die 6% drücken.
Wie sieht es denn mit der Geldpolitik in Indien aus? Und hat das Land auch ein Inflationsproblem wie so viele andere oder ist vielleicht sogar schon überwunden?
Die Inflationsrate liegt im Moment bei rund 6%. Das ist sicherlich relativ hoch. Für indische Verhältnisse ist es ja am oberen Rand dessen, was die Notenbank sich wünscht. Sie wird möglicherweise noch 2 Zinssenkungen in diesem Jahr machen, um die Wirtschaft weiter anzuschieben. Also insgesamt scheint es so zu sein, dass auch die indische Notenbank hier das Wachstum weiter unterstützen will, dass die Terminal Rate, also da, wo man hingeht, dann am Ende irgendwo zwischen 5% und 5,5% liegen könnte.
Spannend ist ja auch immer ein Blick auf die Staatsfinanzen und dann auch die Währung. Und als Anlegerin interessiert mich natürlich, welche Renditen kann ich denn erwarten, wenn ich in indische Staatsanleihen investiere?
Ja, Jessica, das ist eine ausgesprochen gute Frage. Das Haushaltsbudget Indiens ist tatsächlich immer eine der großen und entscheidenden Nachrichten, die dort zu verfolgen sind, wenn es auch um die Aktienmärkte geht. Indien hat ja ein gebrochenes Fiskaljahr, insofern wird das dann immer nach dem ersten Quartal festgelegt. Hier werden auch Impulse eben für die Wirtschaft gesetzt und deswegen ist das eben ausgesprochen wichtig, darauf zu gucken. Auch in diesem Jahr hat die indische Regierung wieder Ausbau von Infrastruktur etc. auf die Fahnen geschrieben. Allerdings muss man die Gesamtverschuldung schon ein bisschen im Auge behalten. Wir liegen da um die 80% in Indien Schulden zum Bruttoinlandsprodukt. Das ist natürlich schon relativ hoch. Die 10-jährigen Anleihen weisen momentan eine Rendite auf in Richtung 6,3%, liegen also ungefähr da, wo auch die Geldpolitik ist, ein bisschen darüber. Ich hatte ja schon gesagt, dass die Zinsen wahrscheinlich etwas fallen werden und insofern sollte es dann eine knappe positive Realrendite auch in Indien zu verdienen geben, aber die ist, naja, sagen wir mal, nicht wahnsinnig attraktiv dafür, dass man natürlich auch in diesen Ländern immer ein relativ höheres Risiko zu fahren hat. Und dieses Risiko, Jessica, drückt sich eben auch in der indischen Rupie aus, die eine wirklich ausgesprochen volatile Kursentwicklung in den letzten Monaten hinter sich hat. Wir waren in der Spitze mal bei knapp 90 Rupien pro Dollar. Wir sind dann runtergefallen auf 80. Im Moment liegt es bei 86,3. Also sehr volatile Entwicklung, hängt wahrscheinlich eben mit diesen Diskussionen um Budget, aber eben vor allen Dingen auch mit der Diskussion um die amerikanischen Zölle zusammen.
Schauen wir auf den Aktienmarkt. Welche Branchen sind denn da besonders hochgewichtet, besonders stark vertreten?
Über die Sektoren, Jessica, hatten wir andeutungsweise vorhin schon gesprochen. Da hatten wir Konglomerate, Energie, zumindest Energieraffinerierer und die Banken erwähnt. Und es sind tatsächlich die Banken, die mit knapp 30% mit Abstand den höchsten Anteil im MSCI Indien halten, also mit der höchsten Marktkapitalisierung. Danach kommen Unternehmen aus dem diskretionären Konsum, also Konsumgüter, die man dann kauft, wenn man etwas übrig hat, nicht unbedingt nur zum Leben notwendig. Danach kommen dann die Technologiewerte, die Energie, die Industrie vor allen Dingen. Also man muss sich darauf einstellen, dass man eigentlich einen ganz guten Mix hat, mit eben der Ausnahme, dass vor allen Dingen die Banken und die Finanzwerte einen sehr großen Anteil am Kuchen in Indien einnehmen.
Aber wenn ich mir so anschaue, Finanzen, zyklischer Konsum, das sind ja dann auch viele Unternehmen, die einen starken Fokus auf die Binnenwirtschaft haben und die dürfen doch dann auch weiterhin von einer wachsenden Mittelschicht und dem damit eingehenden Konsum profitieren, oder?
Ja, absolut. Ist so, dass Indien natürlich einen starken Binnenmarkt hat. Nichtsdestotrotz ist man immer noch sehr auf den Export auch angewiesen, will ja auch Partner sein von vielen Ländern und da kommt natürlich diese Zolldiskussion eigentlich zur Unzeit. Aber du hast schon recht, der Binnenmarkt ist natürlich mit der größten Bevölkerung der Welt, einer jungen Bevölkerung, eben auch einer Bevölkerung, die etwas bewegen will, ein ganz wichtiger Standort für Indien. Hier sollten die Unternehmen auch in den nächsten Jahren eben die Chance haben, an der Entwicklung weiter zu profitieren, wenn man es denn dann auch schafft, wie gesagt, die Infrastruktur auszubauen und die Bevölkerung eben an dem Wachstum. Wir haben ja schon vorhin schon drüber geredet, 6-7% im Moment und sicherlich höher möglich, wenn die Bevölkerung eben an diesem Wachstum auch partizipieren kann.
Du hast vorhin gesagt, dass die Bewertungen schon recht hoch sind. Kann man trotzdem noch investieren oder würdest du sagen, da hat sich vielleicht auch eine Blase entwickelt, ohne jetzt irgendwelche Crash-Szenarien schüren zu wollen?
Ja, Indien ist traditionell relativ hoch bewertet, Jessica, und das liegt wahrscheinlich daran, dass die Gewinnerwartungen eben auch sehr hoch sind. Wir haben für den gesamten Markt in Indien für dieses Jahr 14%, im nächsten Jahr sind es 16%. Und wenn man dann so in die einzelnen Sektoren hineinguckt, dann sind es eben vor allen Dingen wieder die Finanzen, die hier mit 23% vorne liegen, aber auch Materials mit 38% sogar, es sind Immobilienwerte mit 22%. Das sind natürlich schon sehr deutliche Gewinnsteigerungen. Den niedrigsten Wert ganz nebenbei hat der diskretionäre Konsum und die Technologie, also diejenigen, die auch sehr gut performt haben, die aber ein sehr stabiles Wachstum haben und vor allen Dingen deren Aussichten dann Richtung 2026 fortfolgende nochmal höher sind. Insofern sieht man eben hier auch, dass im Moment die höheren Gewinnerwartungen im Binnenmarkt zu suchen sind und das liegt, wie gesagt, an den Unsicherheiten, die mit der ganzen Handelspolitik aus Amerika im Moment verbunden sind.
Wie kann ich denn überhaupt investieren? Weil der Zugang zum indischen Aktienmarkt ist für ausländische Investoren ja streng reguliert. Muss ich dann über Fonds und ETFs gehen?
Ja, ich würde sagen, das bietet sich in jedem Falle an. Man kennt sicherlich das ein oder andere Unternehmen. Ich muss ja immer vorsichtig sein, einzelne zu nennen. Aber es ist schon so, dass sich Fonds wahrscheinlich anbieten, um direkt auch in einer ausreichenden Diversifikation in diesen Markt zu investieren. Wir hatten ja gerade festgestellt, es ist relativ hoch bewertet, aber doch sehr heterogen. Binnenmarkt, Export, Gewinnerwartungen und auch Performances in der Vergangenheit. Also insofern bietet es sich schon an, hier diversifiziert über Fonds in diesen Markt einzutreten.
Also volle Risikostreuung über den Fonds. Und ein ETF, bist du nicht so ein Fan von? Würdest du sagen, das ist ein Markt, wo das genaue Hinschauen und die genaue Auswahl der Aktien besser funktioniert, als den ganzen Markt zu kaufen?
Ja, wahrscheinlich ist das so im Vergleich zu den höchst liquiden und sehr effizienten Märkten in Europa und den Vereinigten Staaten. Das ist wahrscheinlich aber auch eine Frage der Fristigkeit. Möchte ich taktisch mal in den Markt hineingehen, dann bieten sich natürlich solche Instrumente wie ETFs an. Wenn ich etwas langfristiger investiert sein möchte, dann gibt es schon einen gewissen Sinn, auf einen Fondsmanager zu vertrauen, der sich eben sehr gut auskennt, der die Branchen dann und auch innerhalb der Branchen die entsprechenden Unternehmen auswählen kann. Das ist ja bei ETFs typischerweise eben nicht der Fall.
Also es ist wie immer eine Frage der persönlichen Strategie und des persönlichen Risikoprofils. Aber Indien ist sicherlich immer nur eine Beimischung, oder?
Ja, aber eine zunehmende. Also wie gesagt, wir haben ja schon festgestellt, die Marktkapitalisierung ist sehr hoch. Das Land ist sehr groß, was die Bevölkerung angeht. Es hat deutliche Entwicklungsmöglichkeiten in den nächsten Jahren. Ja, man muss immer mit Themen rechnen. Politischer Art, wir sahen zuletzt die Auseinandersetzungen mit Pakistan, Kaschmir, die sicherlich nicht behoben sind. China baut gerade einen Staudamm im Himalaya, der noch größer sein soll als der Drei-Schluchten-Staudamm und auch auf Gebieten dann stattfinden wird, die sich Indien zurechnet. Also solche Konflikte muss man natürlich immer mit im Auge behalten, die amerikanischen Zölle. Aber auf lange Sicht, glaube ich, trotz der relativ hohen Bewertungen ist Indien einen Blick wert und wahrscheinlich einen zunehmenden in den nächsten Jahren.
Danke dir für diese Perspektiven to go und danke an die Leserin der Perspektiven am Morgen für diesen spannenden Themenvorschlag. Gerne mehr davon und am liebsten über die Mailadresse, die es hier gleich in der Podcast-Beschreibung zu finden gibt. Danke dir, Uli.
Sehr gerne.